Ja, beschenkt, um andere zu beschenken, um anderen Freude zu machen. Ich denke, das haben wir sehr deutlich in diesem Pantomimenstück gesehen, wie das praktisch aussehen kann. Und ich glaube, so schnell werden wir die Bilder nicht vergessen, die wir hier zusammen zumindest saßen und das zugeguckt haben. Und die anderen, die uns jetzt zuhören, ob hier in Deutschland, in Detmold, weltweit, mussten sich einiges denken, was hier vor sich ging und so weiter. Aber vielleicht kann man sich das auch mal vorstellen. Ja, liebe Männer, vielen Dank für das Lied, was ihr gesungen habt. Denn den Vers, den wir gemeinsam lesen werden, jetzt zusammen aus dem 2. Korintherbrief, der klingt so ähnlich wie der Refrain aus eurem Lied, das ihr eben gesungen habt. Ich möchte uns als Grundlage für die Predigt einen Vers lesen. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 15. Und Kinder, wir haben ja heute eine Geschichte mit euch zusammen gehört, wo es ums Teilen ging. Und ich dachte mir, ich kann das ja praktisch auch für die Predigt schon anwenden. Und ich teile den Dienst mal mit euch zusammen. Und ich würde bitten, dass die Kinder, die lesen können, einmal aufstehen. Sehr gut. Steht mal alle auf und guckt mal alle nach vorne. Und es wäre schön, wenn ihr den Vers, den ihr lest, der ist ja ganz kurz und einfach, glaube ich, zu lesen, ganz laut uns Erwachsenen mal vorliest. Einmal in dieser Übersetzung, das ist die Luther-Übersetzung. Ja, macht ihr das mal? 3, 4. Sehr gut. Und jetzt in einer anderen Übersetzung. Kriegen wir das? Ja. 3, 4.
Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat.
Vielen Dank. Das habt ihr richtig gut gemacht. So sieht Teilen praktisch aus, ja? Dass man nicht alles selber macht, sondern den anderen auch mal teilhaben lässt an dem, was man macht. Ob man anderen dient oder wenn man auch etwas bekommt, dass man die Geschenke auch mit den anderen teilt. Wir lesen diesen Vers in dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Und dieser Vers steht am Ende eines Themas, was der Apostel Paulus in den Brief an die Korinther behandelt. Und zwar geht es darum, um eine Kollektensammlung. Der Apostel Paulus hat sich zur Aufgabe gemacht, und zwar war er mal zusammen in Jerusalem bei einem Apostelkonzil. Und dort hat man festgestellt, dass die gläubigen Menschen in Jerusalem Not leiden und dass sie praktische Hilfe brauchen. Und so hat sich der Apostel Paulus zur Aufgabe gemacht, wenn er die Reisen machen wird, dass er die Gemeinden besucht und die Notlage in Jerusalem beschreiben wird, damit die Gläubigen ihr Herz weit auftun und für die Geschwister in Jerusalem spenden. Praktisch auch Gaben einfach mitgeben, Geld. Und so war er auch hier, wendet er sich in diesem Brief an die Gemeinde in Korinth. Und er behandelt im Kapitel 8 und 9 dieses Thema und beschreibt ihn dort, dass andere Städte schon andere Gemeinden gespendet haben. Und jetzt wendet er sich auch an die Gemeinde in Korinth, und zwar waren das eher Gläubige, die aus dem Heidentum kamen. Und jetzt will er versuchen, diese Geschwister zu ermutigen, sich an den Gaben zu beteiligen. Das, womit sie beschenkt wurden von Gott, anderen zur Verfügung zu stellen. Und in diesem Kapitel kommen Aussagen, die wir sehr gut kennen. Teilweise heute auch schon gehört haben. Manchmal wenden wir sie an, indem wir einen Spendekasten hinhängen und oben drüber einen Vers aus diesem Abschnitt nehmen. Da sind so Aussagen wie, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Das, was wir heute in der Kindergeschichte, das mit den Möhren und so gehört haben, ne? Sähst du wenig, dann wird auch wenig wachsen. Ja? Und oder jeder soll so viel geben, wie er es im Herzen vorgenommen hat. Es geht auch nicht um die Menge, sondern wichtig ist, dass man das gibt, was man sich im Herzen wirklich vornimmt. Denn das zählt. Und dann eine Aussage, die wir wahrscheinlich am meisten kennen, uns am meisten bekannt ist, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Auch eine Aussage in den Kapitel 8 und 9. Und jetzt, am Ende dieser Thematik, sagt der Apostel Paulus, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und ich habe mich gefragt, warum gerade jetzt? Warum gerade an dieser Stelle? Warum am Ende der ganzen Thematik, wo es darum geht, um Spenden zu sammeln, um etwas von sich aus abzugeben, warum nimmt er diesen Vers plötzlich als Abschluss und geht dann über zu der nächsten Thematik? Und ich glaube, dass der Apostel Paulus Folgendes den Korinthern sagen wollte und denen vor Augen führen. Und zwar wollte sie an den größten Geber überhaupt denken lassen. Und er wollte, glaube ich, durch diesen einen kurzen Vers ihre Gedanken auf den eigentlichen Geber in unserem Leben hinweisen. Er führt in dieser kurzen Aussage sozusagen als Zusammenfassung der Kapitel den Korinthern den größten Geber noch einmal vor Augen. Und ich habe mich gefragt, und den größten Geber nimmt er hier wen? Er nennt Gott als den größten Geber. Und ich habe mich gefragt, wieso Gott? Gott, der in seiner Souveränität durch das gesprochene Wort Himmel und Erde, den ganzen Universum geschaffen hat, jeden einzelnen Menschen, den Odem angehaucht hat, dich und mich geschaffen hat. Warum stellt sich Gott auch noch hin in der Bibel und präsentiert sich als der größte Geber? Er hat uns doch schon gemacht. Er hat uns doch schon sozusagen uns das Leben geschenkt, alles um uns herum geschaffen. Und jetzt, durch den Apostel Paulus, lenkt er die Gedanken der Menschen damals und unsere heute auf wen? Auf den souveränen Gott. Der souveräne Gott hat etwas zu geben, uns Menschen, obwohl wir ihm von Anfang an, als er uns gemacht hat, das hat nicht lange gedauert, was hat der Mensch gemacht? Er hat ihm den Rücken zugekehrt. Er hat sich von ihm entfernt. Es entstand eine riesige Kluft zwischen ihm, zwischen Gott und den Menschen. Und dennoch wollte Gott und will bis heute diesen Menschen, der im Grunde genommen, wenn er geboren wird, nicht automatisch die Sehnsucht hat und sagt, ich will nichts anderes machen, als mit diesem Gott leben und mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Nein, sondern eigentlich entfernt er sich von Gott und will mit ihm nichts zu tun haben. Und er stellt sich hin und will geben. Wir lesen hier, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Gott, der allmächtige Schöpfer, ist der größte Geber. Und ich habe mich gefragt, warum tut Gott so etwas? Warum gibt Gott? Warum ist der größte Geber? Und ich glaube, der Gedanke, und wenn ich jetzt laut mal frage, werden wir wahrscheinlich automatisch diese Antwort geben. Und ich frage mal in den Raum, warum tut Gott so etwas? Warum ist Gott der größte Geber? Warum tut er das den Menschen an? Ja? Noch jemand? Ja, weil er uns liebt, weil wir von ihm abhängig sind. Ich glaube auch der Begriff Liebe, ihr Lieben. Und ich merkte, es führt mich nirgendwo hin als zu Liebe. Warum macht er das? Liebe Kinder, an euch wieder eine Frage. Ihr habt bestimmt schon viele Verse auswendig gelernt in eurem Leben. Und wenn ich sage, Johannes 3, Vers 16. Wer kennt den auswendig, liebe Kinder? Wer kennt Johannes 3, Vers 16? Also hat, ja, kennst du den? Würdest du uns den aufsagen? Nein, wer traut sich, den aufzusagen, Kinder? Wer würde das machen? Ja, ich lese uns dann mal vor. Wir können den auch zusammen machen. Zusammen mal. Vielleicht können wir den. Lesen wir mal zusammen. Ganze Gemeinde. Lasst uns mal vorlesen. Johannes 3, 4. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Vers 16, sehr gut. Vielen Dank, liebe Kinder. Also auf die Frage, warum beschenkt Gott uns Menschen? Warum ist er der größte Geber? Die Antwort in diesem Vers ist unmissverständlich. Weil Gott liebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Ihr Lieben, nichts anderes ist der Grund, warum Gott beschenkt. Weil er Liebe ist. Er ist der vorbildlichste Geber. Warum? Weil er das aus Liebe tut und aus nichts anderes. Eine Liebe, die in der Bibel beschrieben wird mit dem Wort Agape. Das ist das griechische Wort. Wir lesen viele Worte für Liebe, aber in diesem Fall steht das Wort Liebe aus dem Griechischen übersetzt mit Agape. Eine Liebe, die nicht aus Verdienst liebt. Ja, so wie in diesem Lied, was wir singen, Herr, du kennst mich und liebst mich trotzdem. Ja, und der Motiv des Gebens bei Gott ist immer die Liebe und nichts anderes. Ich las mal von einem, es gibt immer noch die Organisation hier in Deutschland auch, Brot für die Welt, und die spenden Gelder in verschiedene Länder. Unter anderem haben die nach Indien Geld geschickt für eine Organisation, das waren so Kleinbauernorganisationen. Die waren so glücklich und froh über diese Spende und haben dann den Geschäftsführer von dieser Organisation geschickt nach Deutschland. Haben dort selber dann Geld zusammengesammelt dafür und sagt, fahr mal dahin. Und besuch diese Menschen, die bereit waren, für uns zu spenden, und bedank dich bei ihnen. Und er ist nach Deutschland gekommen und er besuchte diese Organisationen und oder die Menschen oder versucht zumindest da zu besuchen und sich zu bedanken. Und am Tag seiner Rückreise sprach er mit einem Pfarrer und sagte ihm folgende Worte. Er sagte, wir brauchen zwar euer Geld, aber viel wichtiger ist, dass wir erfahren, warum ihr uns das Geld gebt und ob ihr zu uns haltet. Wenn ihr mit euren Gaben nur euer schlechtes Gewissen beruhigen oder uns nur aus Mitleid geben wollt, wäre das für uns eine Erniedrigung und unannehmbar. Ich habe bis jetzt noch keine befriedigende Antwort gefunden. Warum helft ihr uns? Fragte er den Pfarrer persönlich. Nach dieser Fragestellung hat der Pfarrer Folgendes gemacht. Er hat eine Gruppe von Bauern organisiert, die auch in diesem Verein, die hier gespendet haben, organisiert und hat gesagt, fahrt mal bitte, das waren 16 Bauern, fahrt mal zu diesen indischen Bauern und besucht die dort 3 Wochen lang. Und schaut euch das ganze Elend an und versucht zu helfen, da wo es möglich ist. Die Bauern kamen zurück und sagten unter anderem Folgendes. Ihnen, also den Menschen dort, war die größte Hilfe, dass wir als Europäer in den Hütten der Kastenlosen und Unberührbaren lebten und niedrigste Arbeit taten. Sie haben das als Zeichen christlicher Liebe verstanden. Ich war tief berührt auch über diese Frage, die dieser Mensch, dieser Geschäftsführer aus Indien gestellt hat. Und ich habe mich auch gefragt, warum gebe ich in meinem Leben? Warum bin ich bereit, in meinem Leben meine Zeit zu opfern, mein Portemonnaie aufzumachen, meine Mühe zu opfern, meine Kraft zu opfern in meinem Leben. Warum bin ich bereit, in meinem Leben von mir etwas zu geben? Was ist der Beweggrund? Und als ich hier reingeschaut habe und bei Gott geschaut habe, warum ist er der Vorbild des Gebers, des größten Gebers? Weil er aus Liebe tut, das, was er tut, vor allem, wenn er gibt. Lieber Zuhörer, warum öffnest du in deinem Leben dein Portemonnaie? Warum bist du bereit, von deinen Dingen weiterzugeben, die du besitzt? Warum bist du bereit, deine Zeit zu investieren und damit anderen zu dienen? Warum machen wir das? Nur weil wir irgendwo aufgefordert werden oder weil du das von Herzen willst und vor allen Dingen aus Liebe tust? Und ich möchte heute, dass wir uns diese Frage stellen. Nicht nur heute, sondern vielleicht ab morgen, ab heute, für den nächsten Tag, für morgen, für übermorgen, für unser ganzes Leben. Warum tust du das, was du tust? Ihr lieben Sänger, warum singt ihr hier? Warum singt ihr hier? Was bewegt euch dazu? Warum haben wir diese Gaben hier hingebracht, die hier vorne liegen, die da draußen liegen, überall? Warum haben die Menschen unten den Tisch vorbereitet und wir werden gleich eingeladen zum Essen? Warum haben die das gemacht? Warum bist du bereit, jede Woche hier hinzukommen, sich Zeit zu nehmen, mit Kindern Zeit zu verbringen, ihnen das Wort Gottes beizubringen? Warum bist du dazu bereit, Jugendstunde zu machen? Warum bist du bereit, wenn aufgerufen wird, zu helfen anderen Menschen, vielleicht die in Not leiden? Was ist der innere Beweggrund deines Tuns, deines Gebens? Wollen wir hier an dieser Stelle Gott als Vorbild nehmen heute? Er tut es, weil er liebt. Und das ist etwas, was er uns mitgeben möchte, auch für unser Geben, für unser Handeln. Nicht nur, wenn wir Praktisches dahingeben, sondern unsere Zeit, unsere Kraft, unser ganzes Leben. Und wir lesen weiter, was ist dieses Geschenk, dieses Geben, so wie wir das hier in diesem Vers gelesen haben. Gott aber sei Dank, wofür? Für seine unaussprechliche Gabe. Was ist diese unaussprechliche Gabe? Oder andere Übersetzung sagt, unbeschreiblich großes Geschenk. Interessant, dass dieses Wort nur hier im Neuen Testament vorkommt. Wir lesen das nirgendwo anders. Nur hier im Kapitel 9, Vers 15 lesen wir dieses Wort, wo Paulus sagt, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Paulus benutzt ein Wort, unaussprechliche Gabe. Das heißt, das, was Gott geschenkt hat, das können wir mit unseren Worten überhaupt nicht beschreiben. Diese Gabe, die Gott den Menschen gegeben hat, die ist so groß, dass wir das nicht fassen können. Die nächste Frage ist, was ist das für ein Geschenk, das so groß ist? Was ist das für ein Geschenk, das wir mit Worten noch nicht mal richtig beschreiben können? Und ich bin froh, dass die Bibel das schon sehr deutlich macht und das auch sagt. Und der Apostel Paulus das selber tut. Und er macht das in dem Brief in vielen verschiedenen Stellen. Ich möchte aber beispielhaft dazu einen Vers lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32. Und da sagt Paulus Folgendes an die Gläubigen in Rom. Der, aber auch Gott auch, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und hier haben wir dieses Geschenkte. Was ist das, was Gott aus Liebe, unaussprechliche Gabe uns gegeben hat? Es ist sein eigener Sohn. Und ihr Lieben, wisst ihr, was das bedeutet? Gott gibt das Kostbarste, was er hat und was ihn umgibt. Gott greift nicht dazu, wo er sagt, oh, wovon habe ich denn genug? Wovon habe ich im Überfluss? Das nehme ich mal und schenke den Menschen und setze das ein für die Menschen, damit ich wieder in Beziehung mit ihnen komme. Nein, Gott nimmt das Kostbarste, den einzig Geborenen, den einzigen, was er hatte und das Beste, was er um sich herum hatte, und das war sein Sohn, und gibt ihn als Gabe, als Geschenk den Menschen hin, damit sein Sohn, das Kostbarste, was er hat, hingeht und dich, mein lieber Freund, und mich wieder in Beziehung zu ihm bringt. Das, sagt Gott und versucht Paulus hier zu beschreiben, ist das kostbarste Geschenk, was Gott je gemacht hat. Und im Epheserbrief Kapitel 2 und im ganzen Epheserbrief versucht er das zu beschreiben, was das bedeutet. Und er sagt, also was hat quasi der Mensch davon, was haben wir von diesem Geschenk? Das beschreibt er unter anderem in Epheser Kapitel 2, Vers 8 lesen wir: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes, und hier heißt es, Gottes Gabe ist es. Da haben wir es wieder, Gottes Geschenk. Und zwar weiterlesen, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Hier zeigt es nochmal, es geht um ein Geschenk. Denn wir sind sein Werk geschaffen, wodurch in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott nimmt ohne unser Zutun Jesus Christus, sendet ihn auf diese Welt, lässt ihn für die Sünden der Menschen sterben und sagt, und jeder, der dieses Geschenk annimmt, jeder, der das in seinem Leben Jesus als so einen annimmt, sagt er dem, was hat er hier gesagt? Dem gebe ich Seligkeit, Rettung. Der darf bei mir ewig sein. Sein Leben, wenn es hier auf Erden zu Ende geht, ist für ihn nicht zu Ende, sondern er wird bei mir sein. Die Rettung, dass wir bei ihm im Himmel sind. Das ist das Geschenk. Und um das uns noch einmal deutlicher vor Augen geführt wird, in dem Kapitel zuvor beschreibt der Apostel Paulus, was das alles bedeutet, was uns in diesem Geschenk alles Gott eröffnet. Und ich möchte uns das mal vorlesen und lasst uns da mal einfach aufmerksam sein, wie Gott beschreibt, was er uns alles schenkt in Jesus Christus, wenn wir das für uns annehmen. Und so lesen wir Epheser Kapitel 1, lese ich uns ab Vers 3 werde ich lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel. Durch wen? Durch Jesus Christus, durch die Gabe. Und jetzt geht's los. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Jesus Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle zusammengefasst wird in Christus, was in Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfad unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Es sind so viele Dinge, die hier beschrieben werden, Und ich will die einfach mal kurz zusammenfassen. Er wählt, was wird uns geschenkt? Dass wir erwählt wurden, ehe der Welt grundgelegt war. Seine Kinder zu sein, so zu heißen, haben wir die Erlösung durch sein Blut, Vergebung der Sünden. Er lässt uns den Plan Gottes wissen, was bis dahin verborgen war. Ja? Durch Jesus Christus wissen wir jetzt plötzlich die Geschichte vorher, warum das ganze Alte Testament geschrieben wurde. Wir wissen durch Jesus Christus, was folgen wird. Er hat uns zum Erben eingesetzt. Das sagt er hier ganz deutlich. Wir haben die Wahrheit des Evangeliums gehört und er versiegelt uns mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Geist Gottes, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, das Geschenk, dann sagt Gott, ich stelle einen Stempel, ich versiegle eure Herzen mit dem Heiligen Geist als Unterpfad. Sozusagen, das heißt, dass ihr schon wissen könnt, dass quasi eine Anzahlung, dass ihr euch sicher sein könnt, ihr werdet einmal bei mir sein und ich werde euch beschenken. Die Vollendung bekommt ihr im Himmel. Ich habe bewusst mir einfach ein bisschen Zeit genommen, dass wir uns einfach mal wenigstens kurz den Ausmaß des Geschenkes uns heute mal vorstellen können, was Gott uns gegeben hat, ihr Lieben. Und zwar dir und mir. Und das, mein lieber Freund, ohne dass du und ich das ein bisschen verdient haben. Wir haben es nicht verdient. Das alles hat er getan. Warum? Weil er uns liebt. Paulus stellt an dieser Stelle den allmächtigen Gott als den Geber aller Geber, den größten Geber, und stellt uns Menschen, ihn, Gott, als Vorbild hin. Und noch etwas, was mir wichtig wurde, was ich kurz auch hier einfach betonen will, was hier auch deutlich wird, was er vorher in den Kapiteln auch beschrieben wird, was er sagt, dass wenn Gott etwas gegeben hat und er selbst sagt, wenn ihr viel gibt, werdet ihr viel empfangen. Das Gegebene, wenn es von Herzen und aus Liebe geschieht, was sagt uns die Bibel? Es wird Frucht bringen, und zwar reichliche Frucht. Und Jesus selber, als derjenige, der gegeben wurde, hat das ja vorgelebt. Und wir lesen das in Johannes 12, Vers 24, einen Vers, wo Jesus selbst sich vergleicht mit einem Weizenkorn. Und er sagt in Johannes 12, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, was bringt es viel Frucht? Jesus war bereit, diesen Weg, den Gott für ihn gedacht hat, als Geschenk für die Menschen. Und er, als die Gabe Gottes hier auf Erden, war bereit, diesen Weg von Herzen zu gehen. Und die Folge war viel Frucht. Wenn wir etwas von Herzen geben, dann sagt Gott das, was er vorher auch gesagt hat, in diesem Kapitel, dann wird es viel Frucht bringen. Menschen um uns herum werden viel davon haben. Vielleicht fragst du dich, worin liegt denn diese viele Frucht von Jesus Christus? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Du musst dich nur umgucken. Guck nach links, guck nach rechts, guck nach vorne. Ich darf euch alle angucken. Ihr Lieben, die Frucht seid ihr, die Frucht bin ich. Und viele, viele tausende, Millionen Menschen, die dieses in Anspruch genommen haben, die diese Gabe Gottes in Anspruch genommen haben, und wir sind die große Frucht von der Gabe Gottes an uns. Und ich wünsche uns allen heute von ganzem Herzen, dass wir davon lernen, gerade diesen Tag Erntedankfest dafür nutzen und merken, wie reich wir beschenkt sind von unserem himmlischen Vater, dass wir unsere Gedanken heute auf Gott lenken. Vielleicht würde Paulus heute mit diesen Worten so aussagen und sagen, könnt ihr, die Gott so freigebig beschenkt hat, anders als freigebig gegenüber euren Mitmenschen sein? Können wir das anders als Beschenkte? Und zum Abschluss möchte ich wieder in den Epheserbrief gehen und zwei Verse uns als Abschluss lesen und uns dann die Möglichkeit geben, das Gehörte auch heute im Gebet Gott auch Antwort geben. Ich lese uns Epheser 5, Verse 1 und 2. Und zwar heißt es hier wie folgt: Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Amen. Wir beten. Unser lieber Vater im Himmel, so stehen wir vor deinem heiligen Angesicht und bringen dir den gebührenden Dank, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und freuen uns an diesem Tag wie heute, den wir Erntedankfest nennen, dass wir zurückblicken können auf das, was du uns auch gegeben hast, Herr, dass wir praktisch auch sehen können, dass wir in einem Land leben, wo Friede herrscht, einem Land leben, wo Überfluss herrscht, und egal in welchem Bereich, wir haben genug von allem, Herr. Wir haben den freien Zugang zu verschiedenen Lebensmitteln, wir haben den freien Zugang zu Literatur, wir können so viel lesen, wie wir wollen, Bücher kaufen, welche wir wollen, vor allen Dingen dein Wort in Fülle haben, darin lesen und weitergeben den anderen, dass wir uns frei hier versammeln können und den Dank und das dir bringen, Herr, dass wir einen Ort, dich als unseren Ort haben, wo wir kommen können und diesen Dank auch äußern, weil wir wissen, dass alles kommt von dir. Danken dir auch, dass du uns auch dieses Bewusstsein schenkst. Auch heute an diesem Tag wollen wir das ganz bewusst, Herr, dir äußern. Und danke, dass du unser Vorbild bist, dass du uns das alles vorgelebt hast. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir dieses Vorbild nie aus den Augen verlieren, sondern stets vor Augen führen. Und Jesus, dass wir dich, Herr, auch immer wieder als Geschenk unseres Vaters annehmen können, der uns die Erlösung gemacht, diesen freien Zutritt geschaffen hat zum Vater. Vielen Dank dafür von ganzem Herzen. Danke, dass du, Jesus, das überhaupt ermöglicht hast, dass wir so leben können in dieser Beziehung zu unserem Vater. So danken wir dir nochmal für diese gute Zeit, die wir miteinander hier verbringen durften. Segne du uns weiterhin, unsere Gemeinschaft, unser Zusammensein. Wollen dich aber auch gleichzeitig bitten für all diejenigen, die heute nicht hier sein können, weil die verhindert sind aufgrund der Krankheit, Arbeit, vielleicht sind die unterwegs, in Urlaub oder zurück, Herr. Segne jeden Einzelnen dort, wo er ist. Und besonders bitten wir dich für all die Menschen, die verfolgt werden um deines Namens willen, die nicht diese Möglichkeit haben, so zusammenzukommen, dass du die in besonderer Weise segnest und sie deine Gegenwart erleben lässt. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Wir setzen uns wieder.